Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Radio Micro Europa, dem Campusfunk der Uni Tübingen auf der Wüstenwelle 96,6. Im Studio steht für euch diesmal Satin Schecker. Heute gibt es die vierte Folge des Podcasts Feminismus Süßsauer von Lea Binder und Emilia Zeiser. In den vorherigen Folgen haben Lea und Emilia uns aufschlussreich über die Geschichte deutscher und internationaler feministischer Bewegungen aufgeklärt. In der dritten Folge sprachen Lea und Emilia mit zwei GästInnen über die Bedeutung der Begriffe Misogynie und Misandrie. In der heutigen Sendung reden die beiden mit der Tübinger Gleichstellungsbeauftragten Sabine Mecke über Chancengleichheit im Beruf. Was dort schon erreicht wurde oder woran es noch mangelt, erfahrt ihr neben vielem weiteren auch. Aber was bedeutet eigentlich Chancengleichheit? Die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt, das Prinzip der Chancengleichheit besage, dass alle BürgerInnen die gleiche Chance bekommen, möglichst viel aus ihrem Leben zu machen. Dieses Prinzip solle verhindern, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer sozialen Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit oder anderen persönlichen Merkmalen Vor- oder Nachteile in allen Bereichen und Situationen des gesellschaftlichen Lebens haben. Diese Forderung basiere auf einem bestimmten Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Ungleichheit sei gerecht, wenn jemand seinen Vorteil in einem fairen Wettbewerb erlange. Das bedeutet, dass alle die gleiche Startchance haben. Solche Vorteile würden als verdient und legitim gelten, im Gegensatz zu willkürlichen Privilegien wie früher beim Adel. Dieses Prinzip nenne man meritokratisches Prinzip. Chancengleichheit sei somit eng mit Leistungsgerechtigkeit verbunden. Doch all diese Überlegungen seien theoretisch. Jede Person solle außerdem die gleichen Chancen im Beruf und Bildung bekommen. Besonderen Einfluss auf den schulischen sowie beruflichen Werdegang hätten die familiäre Herkunft, die Bildung sowie die berufliche Tätigkeit. Mit der Geburt gehen einige zufällige Faktoren einher. Zu diesen Faktoren gehören die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die zugehörige Sozialschicht und vieles mehr. Das sind Faktoren, die sich wiederum auf die Bildung, Kontaktmöglichkeiten, Gesundheit und so weiter auswirken. Das Bildungssystem entscheidet über spätere berufliche Positionen. Die beruflichen Tätigkeiten entscheiden wiederum über den Einkommensstand und über die soziale Sicherung. Auch wenn das Leitprinzip der Chancengleichheit eine Nichtdiskriminierung aufgrund willkürlicher Faktoren wie Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft vorschreibt, funktioniert dies meist nur in der Theorie. Laut dem Weltwirtschaftsforum liege Deutschland in einem internationalen Vergleich auf dem 7. Platz in Sachen Geschlechtergleichstellung. In Hinsicht auf das Jahr 2023 rutschte Deutschland einen Platz weiter nach unten. Daher könnte das heutige Thema nicht aktueller sein. Jetzt geht es los mit der heutigen Folge von Feminismus Süß-Sauer, ein Podcast von Lea Binder und Emilia Zeiser.
Hi zusammen und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Feminismus Süß-Sauer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sprechen wir darüber, wie sich Social Media auf unsere Wahrnehmung von Feminismus auswirkt, beziehungsweise wie sich die beiden Gebiete vielleicht gegenseitig beeinflussen.
Heute soll es ein wenig darum gehen, wie die Lage der Frauen in Bezug auf die Gleichstellung im Beruf so aussieht. Ich denke, dass eine Chancengleichheit am Arbeitsplatz zwischen den Geschlechtern leider noch nicht erreicht ist, sollte allgemein bekannt sein. Wie genau es da allerdings aussieht und was es vielleicht auch für Maßnahmen gibt, um gleiche Chancen für alle herzustellen, wollen wir heute besprechen. Das Ganze beziehen wir dann später auch noch auf die Medien.
Ich persönlich bin auch schon super gespannt auf die Folge, weil ich glaube, der Arbeitsplatz ist wirklich so einer der Bereiche im Leben mit so einer Schlüsselposition. Ich glaube, wenn wir die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz erreichen würden, dann hätte das unglaublich positive Rückwirkungen auch auf viel mehr Lebensbereiche und vielleicht auch auf Politik und Gesellschaft. Aber ich will hier mal nichts vorwegnehmen. Ich freue mich ziemlich auf die Folge und könnte mich jetzt schon wieder direkt ins Thema stürzen.
Davor müssen wir euch auch natürlich noch aufklären. Wir werden heute nämlich am Anfang nicht alleine sein. Wir haben nämlich Frau Sabine Mecke eingeladen, mit uns über das Thema zu sprechen. Sie ist die Beauftragte für Chancengleichheit am Regierungspräsidium hier in Tübingen und hat sich direkt bereit erklärt, uns bei unserem Projekt zu unterstützen.
Wir freuen uns sehr, Sie heute hier im Studio begrüßen zu dürfen, Frau Mecke. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen und heute mit uns zu sprechen.
Gerne.
Auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Wollen Sie sich vielleicht selbst kurz vorstellen und uns und auch unseren HörerInnen kurz erklären, womit Sie sich so täglich in Ihrem Beruf beschäftigen?
Okay, ich heiße Sabine Mecke. Ich arbeite im Regierungspräsidium Tübingen. Beruflich bin ich eigentlich Apothekerin. Ich übe jedoch ein Amt als Beauftragte für Chancengleichheit für das Regierungspräsidium, für die Menschen, die dort arbeiten, aus.
Mhm. Zu Beginn würde ich vielleicht erstmal kurz das Rahmenkonzept von Chancengleichheit in Baden-Württemberg erklären, weil seit dem 27. Februar 2016 gibt es ja ein neues Chancengleichheitsgesetz, was zum Ziel hat, eben gleiche Chancen für alle Geschlechter herzustellen. Und als Basis dieses Gesetzes bin ich immer wieder über den Begriff Gender Mainstreaming gestolpert. Können Sie kurz erklären, was der Begriff bedeutet oder wie der in der Unternehmenskultur vielleicht eingebunden wird?
Zum einen, dieses Gesetz nennt den Begriff Gender Mainstreaming eigentlich gar nicht. Wir haben diesen Begriff Gender Mainstreaming in der Landesverwaltung, das einfach Konzepte, wo man die verschiedenen Geschlechter berücksichtigt, umgesetzt werden. Eine richtige Definition.
Ja, ich
das müsste ich jetzt erstmal nachgucken.
Ja, kein Problem. Ja. Also für alle nochmal, Gender Mainstreaming ist ja das Konzept von Gender, also Geschlecht, was dann eben auf alle Unternehmensebenen in allen Entscheidungsprozessen mit eingebunden wird. Also dass es eben in größeren Entscheidungsprozessen immer auch das Thema Gender angesprochen wird und geklärt wird. Genau.
Ja. Also ich denke, das ist echt ein guter Ansatz und bringt diese Ziele hoffentlich wenigstens mal so ein bisschen weiter. Wenn wir schon bei Zielen sind, würden wir auch gern wissen, was denn so das übergeordnete Ziel Ihrer Arbeit ist, vielleicht auch so persönlich. Weshalb üben Sie diesen Beruf eigentlich aus?
Ja, also es ist bei uns ein Amt. Es ist ein Wahlamt mit einer Amtszeit auf 5 Jahren. Ich habe mich dafür aufstellen lassen, wurde auch gewählt, weil mich diese Aspekte Chancengleichheit für Männer und Frauen interessieren und faszinieren und weil ich natürlich auch erlebe, dass diese Chancengleichheit noch nicht so hundertprozentig in allen Lebensbereichen, in allen Arbeitsbereichen angekommen ist. Und dieses Chancengleichheitsgesetz, was Sie eben erwähnt haben, hat zum Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Das ist das eine. Und das zweite Ziel ist, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Männer und Frauen zu fördern. Also da im zweiten Teil etwas, was nicht nur die Frauen angeht, sondern was alle angeht. So eine Beauftragte für Chancengleichheit ist ganz oben bei der Leitung der Dienststelle angesiedelt und berät eigentlich. Das ist die Hauptaufgabe und im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich dabei bei Vorstellungsgesprächen, ich bin in verschiedenen internen Gremien präsent und ich achte einfach darauf, dass Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden, dass niemand sagt, weil der Mensch diese Sorte Geschlecht hat, ist er anders zu behandeln als ein anderer.
Ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, es ist ein super wichtiger Bereich, in dem Sie da arbeiten und es ist auch eine super wichtige Position. Was haben Sie denn so für Maßnahmen, also was nutzen Sie für Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen? Oder haben Sie das Gefühl, die Maßnahmen ändern wirklich was?
Ja, jetzt bin ich ein bisschen gespalten. Das Gesetz ist klasse. Und man muss aber die Landesverwaltung auch kennen. Und da sind ja ganz, ganz viele Gesetze. Und die Landesverwaltung ist eigentlich, wenn man jetzt auf die Beschäftigtenzahlen schaut, etwas Weibliches. Also es sind viel, viel mehr Frauen dort beschäftigt als Männer. Guckt man jetzt in die Hierarchie, dann ist der Unterbau sehr weiblich, der Mittelbau ist auch ausgewogen oder der Unterbau ist eher weiblich, dann der Mittelbau ist ausgewogen und oben ist es doch eher männlich.
Mhm. Ja, also eine ziemliche Ungleichheit so in der Verteilung, obwohl mehr Frauen arbeiten dort.
Ja.
Ja, interessant.
Und dann ist es so, dieses Gesetz gibt Maßnahmen und Ziele vor, aber sie sind unbestimmte. Also sie sind auslegbar, man kann sie interpretieren und je nachdem, welche Position eingenommen wird, kann man diese Sachen einfach so oder so sehen.
Ja, also können Sie kein so ein genaues Beispiel nennen von irgendeiner Maßnahme, weil es immer sehr auslegbar ist in verschiedene Richtungen?
Maßnahmen. Ich spreche natürlich die Beschäftigten an und ich habe mir dann auch überlegt bei meiner Arbeit, es wird ja ganz, ganz viel für Frauen getan und Chancengleichheitsarbeit sollte aber nicht sein, wo irgendwie so ein Touch von die eine Sorte Menschen nimmt der anderen Sorte Menschen etwas weg.
Ja, auf jeden
entsteht.
Fall.
Ich denke, ganz, ganz viel passiert noch im Kopf, in unseren Vorstellungen, in unseren Werten, in unseren Rollenbildern und also so quasi, wie wir geprägt sind. Und das lässt sich natürlich nicht so einfach ändern, aber wenn man drüber nachdenkt, kann man ja sich anders entscheiden und das ist so mein Ansatz.
Ja, ja.
Absolut, also Informationen geben, auch gucken, ist das jetzt wirklich, es gibt viele Mann-Frau-Themen, aber nicht alles ist jetzt unter dem Aspekt Chancengleichheit zu betrachten. Wenn eine Frau nicht befördert wird, liegt es nicht immer daran, dass sie Frau ist, sondern dass vielleicht eine andere Person besser ist.
Mhm.
Ja. Und umgekehrt auch.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der Fall, aber man muss natürlich auch darauf achten, dass das immer gleichmäßig passiert.
Ja. Sie sprechen ja immer so aus der Perspektive von öffentlichen Behörden jetzt.
Genau.
Haben Sie das Gefühl, Ihr Arbeitsplatz, also Ihre Behörde so, oder Behörden jetzt auch allgemein, sind da Vorreiter so in Sachen Gleichstellung? Also zum Beispiel Frauen in Führungspositionen ja eher nicht, wie Sie gerade schon gesagt haben, aber ansonsten so Equal Pay, also gleiche Bezahlung, Frauenquote oder aber auch Umgang mit so sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.
Also Equal Pay auf jeden Fall, weil da wird nicht unterschieden. Da gibt es für die verbeamteten beschäftigten Personen Kriterien, da wird nicht unterschieden und für die Tarifbeschäftigten genauso. Also da richtet sich das nach der Qualifikation, nach der Berufserfahrung und nicht etwa, dass man gut verhandelt. Dann hatten Sie noch das Thema sexuelle Belästigung angesprochen. Ich denke, da sind wir so gut wie andere auch. In Bezug auf, wenn ich jetzt vergleiche, eine Behörde mit der Industrie, dadurch, dass diese gesetzlichen Vorgaben existieren, beschäftigen wir uns natürlich damit. Also wir müssen es tun und wir müssen auch Statistiken, sogenannte Chancengleichheitspläne, alle paar Jahre veröffentlichen. Und dadurch wird es einfach präsent.
Ist mehr Druck dahinter auch ein bisschen dadurch?
Also ob er reicht, hängt natürlich immer von den einzelnen Menschen ab.
Ja.
Aber ich denke, dass es im Vergleich zu einem Industrieunternehmen oder zu selbstständigen kleinen Unternehmen doch besser ankommt.
Glauben Sie, es gibt denn Unternehmen oder Bereiche, die diese komplette Gleichstellung, also in all diesen Gebieten, die ich vorhin auch zum Beispiel genannt habe, schon erreicht haben? Also, oder kann man das überhaupt messen, irgendwie, wie man diese Gleichstellung erreicht hat?
Ich denke, Chancengleichheit ist auch ein bisschen ein Generationenthema.
Mhm.
Weil das ja so Prägungen sind, so Rollenvorstellungen, so Dinge, die sich ganz viel auch im Unbewussten abspielen, im was hält man für normal und so weiter. Und da prägt die Kindheit ganz, ganz stark. Da prägt die Zeit, in der man aufgewachsen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr junge Organisationen da viel, viel weiter sind. Die sind aber dann wieder anders homogen.
Also sind Sie der Meinung, es ist einfach so eine langsame Entwicklung?
Ja, also ich merke das
mit den Generationen auf jeden Fall kommt gerade.
Ich merke das bei Ihnen, Sie sprechen die Lücke. Also jüngere Menschen machen das, ältere eher nicht.
Ja, also wächst es quasi mit den Generationen dann so ein bisschen
oder
mit der Chancengleichheit.
Ich habe mich umgelernt.
Ja, aber sehr interessant. Gerade auch das Thema, mit dem Sie sich täglich beschäftigen, hat ja auch viel mit dem feministischen, ist ja einer der feministischen Kerngedanken, diese Chancengleichheit, Gleichberechtigung zwischen beiden Geschlechtern. Würden Sie denn sagen, Sie vertreten eine feministische Perspektive im Beruf oder hat sich vielleicht auch Ihre persönliche Sicht so ein bisschen verändert auf Feminismus, dadurch, dass Sie diesen Beruf ausüben?
Ich habe, als Sie das mir auch geschrieben haben, mich gefragt, mache ich Feminismus? Also ich in meinem Umfeld gab es früher, also vor 2005, ein Gesetz für Frauenbeauftragte. Und daraus wurde dann das Chancengleichheitsgesetz. Ich glaube, ich hätte mich nicht als Frauenbeauftragte wählen lassen, weil ich auch nicht die Erfahrung gemacht habe, nur wegen meinem Geschlecht benachteiligt worden zu sein. Also mein Fokus ist so Chancengleichheit und ich habe mich das wirklich gefragt und ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen mit Kolleginnen und Kollegen über Feminismus unterhalten und was so rauskam und was auch so meine Empfindung ist, ist, dass das Wort Feminismus eigentlich, es meint was Positives, aber es wird negativ wahrgenommen. Es ist ein Etikett für etwas, was eher abschreckt.
Mhm, auf jeden Fall. Also das haben wir auch schon oft in unserem Podcast erwähnt und haben das auch behandelt, weil es halt eben so ein Label ist, was man sich damit irgendwie so aufklebt. Und natürlich auch viele, viele Gerüchte immer noch existieren über Feminismus und ja auch abschreckend sein kann, einfach ein Riesenkonstrukt. Genau, aber so eine feministische Perspektive sagt ja eigentlich, in dem Sinne kann das ja alles Mögliche sein. Es ist einfach so ein Blickwinkel auf die Dinge, dass man Chancengleichheit möchte, dass man einfach gleichberechtigt mit Respekt behandelt werden möchte. Aber nicht nur unbedingt für Frauen, eigentlich für alle Personen, die unter irgendwas leiden. Und genau.
Ja, wir hatten auch mal in unserer ersten Folge, hatten wir uns auch mal gefragt, ja, was, wer ist denn eigentlich Feministin oder wer darf sich denn als Feministin bezeichnen? Und da haben wir auch gesagt, dass es, also man kann das überhaupt nicht wirklich festhalten. Man kann nicht sagen, du bist Feminist, weil du das machst, du bist Feministin, weil du das machst oder das eben nicht machst, sondern wenn ich sage, ich bin Feministin, dann bin ich es auch. So nach dem Motto. Ja. Und man sollte schon sich ein bisschen mit den Werten so auch auseinandersetzen können und ein bisschen recherchieren und so weiter, aber jeder darf Feministin sein oder Feminist.
Genau. Oder eben auch, dass es einfach eine auslegbare Sache ist. Also Feminismus kann jeder für sich bestimmen, was er darunter versteht.
Ja, eine Kollegin hat das Wort auseinandergenommen und gesagt, es besteht aus zwei Teilen. Feminin, das fand sie schön, und muss. Das hat sie eher abgelehnt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade dieser Drang, dieser Druck dahinter, das ist, was viele Leute abschreckt.
Also wir hatten auch schon drüber geredet, vor allem auch die aus der Generation von unseren Eltern zum Beispiel, dass es da halt eher ein größeres Tabu ist, sagen wir mal so, oder eher noch das Wort nicht so genannt wird, auch wenn man sich mit den Werten auseinandersetzt, aber das Wort eben dann nicht da den Stempel Feminismus man sich selber auferlegt. Ja, von dem her kann man ja auch die Werte vertreten, aber sich selber nicht.
Ist auf jeden Fall ein Generationending, dass auch heutzutage, wie Sie auch eben angesprochen haben, dass das Thema so sehr aufkommt. Das wird ja auch sehr kommerzialisiert, das hatten wir auch schon angesprochen.
Genau, wenn ich, da wollte ich nämlich auch gerade dazu kommen. Und zwar wird dieses, die feministischen und gleichstellungsthematischen Inhalten sind inzwischen, diese zu thematisieren, für fast jedes Unternehmen ein Muss, also in irgendeiner Art und Weise das zu thematisieren. Manchmal ist es aber da echt schwer, auch festzustellen, was davon fundierte Maßnahmen sind und was eben nicht. Und da wären wir eben bei diesem Begriff Feminism Washing. So nennt man es, wenn Unternehmen feministische Inhalte zu Marketingzwecken nutzen. Sind Sie der Meinung, wenn halt besonders eben Unternehmen diese Gleichstellung und feministische, in Anführungszeichen, Inhalte thematisieren, ist es dann häufig für gute PR oder verbirgt sich da vielleicht trotzdem das Ziel von so ernsthafter Chancengleichheit dahinter?
Wahrscheinlich auch individuell unterschiedlich, aber es ist einfach etwas, was aktuell dazugehört und dass es vielleicht auch viel PR ist. Behördengehälter sind verglichen mit der Wirtschaft natürlich geringer. Wir werben natürlich damit, dass wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Einfach festere Arbeitszeiten, flexible Möglichkeiten für alle. Teilzeit ist bei uns gar kein Thema. Das gibt es ganz, ganz viel. Das kriegt man wahrscheinlich nicht überall.
Ja, auf jeden Fall. Also ist da ein großer Unterschied zwischen Behörden und einfach so freie Marktwirtschaft, wo jeder...
Und es sind aber Voraussetzungen und natürlich wird es so ein bisschen umgelabelt. Aber das ist auch, weswegen viele sich dann eben auch für Behörden entscheiden.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, aber gerade dieser Feminismus wird ja auch ein bisschen zum Kommerz gemacht und ich denke, viele Unternehmen, gerade in der freien Wirtschaft, nutzen das auch. Also das ist so ein bisschen meine Perspektive, wenn man es mal wieder in den Werbungen sieht. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es da auch dann irgendwelche Gefahren, wenn man sich eben diesen Stempel, ja, wir haben Gleichstellung, wir behandeln alle unsere Mitarbeiter gleich, auferlegt und das eben nicht echt ist, sondern nur eine Front? Und wie erkennt man das vielleicht auch, wenn das der Fall ist?
Das finde ich eine super schwere Frage.
Ich finde es auch super schwer. Also als diese Vorgabe kam, in Stellenanzeigen mit WMD zu werben und dann beispielsweise auch an Bushaltestellen bestimmte Arbeitgeber, von Bäckereien über Transportunternehmen, also Bahn, Bus, sonst wie was ausschreiben und der Beruf ist im generischen Maskulinum und dann dahinter ist WMD. Mhm. Das ist ja eigentlich auch so eine Augenwischerei, das ist ja nicht ernsthaft, ja. Nicht durchdacht.
Also Sie meinen, da könnte man mehr machen, da könnte man sich mehr Gedanken dahinter machen,
ja.
Um wirklich alle einzuschließen.
Mhm. Beziehungsweise man könnte natürlich auch gerade da ganz, ganz viel Kreativität reinstecken.
Ja, auf jeden Fall.
Im ersten Teil dieser Folge haben sich Lea Binder und Emilia Zeiser mit Sabine Mecke vor allem über ihren Posten als Chancengleichheitsbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen unterhalten. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass es tatsächlich einige Unterschiede zum Thema geschlechterspezifische Chancengleichheit in Behörden und in der freien Marktwirtschaft gäbe. Unter anderem sprachen die drei über Feminism-Washing. Es scheint, als würden einige Unternehmen sich gern mit dem Kampf gegen gesellschaftliche Missstände schmücken. Eine Künstlerin, die häufig gesellschaftliche Missstände anprangert und gegen Ungerechtigkeit mit ihrer Musik kämpft, ist Nura. In ihrem Song Fair thematisiert sie Ungerechtigkeit, Rassismus, Unterdrückung, um mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu fordern.
Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Verkaufen Waffen, aber wollen keinen Krieg. Findest Feminismus lustig, weil du's nicht so siehst. Doch wenn ich Max heißen würde, würd ich mehr verdienen. Sie sagen, du bist eine Frau, pass nachts draußen auf. Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau. Schicken Leute in den Bau, fürs Gras rauchen, wow. Doch Alkohol, Celeb, geh mit Spots im TV. Warum halten alle in der Bahn Abstand? Und warum muss mich jeder anstarren? Ich will hier weg, wegen der Faschon Nachbarn. Aber krieg die Wohnung nicht mit diesen Nachnamen. Also sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair, fair. Sag mir, was ist fair, fair. Sag mir, was ist fair, fair. Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Affenlaute bei einem Fußballspiel. Auf dem rechten Auge blind, weil du es nicht siehst. Letzten Worte, I can't breathe, rest in peace. Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust. Trotzdem ballern wir ein neuer 100 Mio in die Luft. Leben in der virtuellen Welt, sind auf der Flucht. Und Designer auf dem Schulhof sind der Moos. Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht? Und nicht die Nazis im Landtag? Also sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair, fair. Sag mir, was ist fair, fair. Sag mir, was ist fair, fair.
Mein Kopf ist voll, meiner Kohle, sag mir, was ist fair. Das Leben nur Schein, die kennen sich schwer, aber was ist fair? Wir haben so viel, aber wollen noch mehr, sag mir, was ist fair. Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair?
Also sag mir, was ist fair? Fair. Sag mir, was ist fair? Fair. Sag mir, was ist fair? Fair. Sag mir, was ist fair? Fair.
Mit knallharten Worten und mitreißenden Beats erinnert Nura uns daran, dass es noch viel zu tun gibt, um völlige Gleichstellung zu erreichen. Ihre Musik regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern motiviert auch viele junge Menschen, sich aktiv für Veränderungen einzutreten. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, geht es jetzt mit dem zweiten Teil des interessanten Gesprächs weiter. In dieser Hälfte erfahrt ihr, was Frau Mecke gerne an der Unternehmenskultur ändern würde. Zudem klären Lea und Emilia auf, was Chancengleichheit mit Social Media zu tun hat und was dort noch zu verbessern ist. Damit starten wir in den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Los geht's!
Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Perspektive. Was würden Sie denn persönlich am liebsten an der allgemeinen Unternehmenskultur ändern, wenn Sie das könnten? Also wenn Sie jetzt einfach alle Macht hätten und irgendwas ändern könnten. Haben Sie da irgendeine Idee, was das sein könnte?
Also ich würde gerne viel, viel mehr Männer in Teilzeit schicken.
Mhm, das finde ich ein gutes Konzept.
Und ja, also ich versuche das auch immer. Also ich fühle mich ja auch für beide Geschlechter oder für alle drei. Das dritte gibt es bei uns zumindest nicht so, dass es mir bewusst wäre. Also dass man wegkommt von diesem Kampf Männer gegen Frauen, sondern irgendwie guckt, dass es ums Individuum gehört.
Auf jeden Fall mehr so eine inklusive Herangehensweise, dass jeder, also dass diese alten Rollenbilder vielleicht auch ein bisschen aufgebrochen werden und auch Männer mal die Care-Arbeit machen zu Hause und dadurch in Teilzeit gehen. Also finde ich ein ziemlich gutes Konzept. Gerade in Ihrer Position können Sie auch bestimmt einiges bewegen, wenn Sie gerade meinten, Sie sind in vielen Sitzungen dann auch teil und schauen auf größere Entscheidungen. Meinen Sie, Sie können mit Ihrem Job den Arbeitsalltag für Frauen ein bisschen angenehmer gestalten und vielleicht die staatlichen Behörden durch Ihren Job auch für BewerberInnen attraktiver machen?
Also wir leben es ja auch und dadurch, dass ich dann an vielen Gremien teilnehme, ist denen ja auch immer bewusst, dass es das gibt. Aber genauso haben wir eine Schwerbehindertenvertretung und auch noch andere Funktionen, die in gleicher Weise da überall einbezogen sind. Ich glaube nicht, dass ich jetzt direkt was verändern kann. Das ist auch gar nicht so die Aufgabe. Es ist mehr so dieses Beratende und beziehungsweise die Position, die Stelle, die dann irgendwo sagt, stopp, das finde ich jetzt nicht chancengleich. Das benachteiligt eben oft Frauen.
Ja, das ist ja auch
ein wichtiger Knackpunkt. Also in Vorstellungsgesprächen, wenn eine Dame gefragt wird, die kleine Kinder hat, ja, kriegen Sie das hin? Der Herr wird es selten gefragt.
Ja, genau, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
Ja, wir haben uns als Letztes auch noch gefragt, was Sie sagen würden. Also wenn ich mich jetzt als Frau irgendwo bewerbe, worauf muss ich achten, dass ich später dort halt auch respektiert werde, diesen Respekt bekomme, den ich mir wünsche, und wie kann ich mich vielleicht auch dafür einsetzen, diese Chancengleichheit zu erlangen oder und auch später diese Gleichberechtigung in meinem Beruf zu erlangen?
Das trifft natürlich eher auf außerhalb von Behörden zu, weil da ist ja eben, wie gesagt, alles schon ähnlich. Aber
nicht nur. Also es gibt ja bei uns auch solche und solche Leute. Aber bei der Frage habe ich mir auch überlegt, also wie merkt man es? Man merkt es natürlich nur selber. Fühle ich mich wohl, fühle ich mich nicht wohl? Ich habe auch bei Ihnen beiden überhaupt keine Sorgen. Ich hätte eher so Sorgen mit Frauen, die jetzt in den 60er, 70er Jahren geboren sind. Die sind viel, viel zurückhaltender. Die haben viel, viel mehr in ihrem Verhalten Understatement. Junge Frauen durch die heutige Erziehung haben ein ganz, ganz anderes Selbstbewusstsein.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, auch in unserer Generation gibt es natürlich Leute, ich würde sagen, wir sind beide relativ extrovertiert im Auftreten. Ich glaube, wenn es gibt natürlich auch Menschen, die sich das dann nicht trauen. Und auch Frauen eben, die sich dann vielleicht schneller mal sozusagen unterbuttern lassen und dann sich nicht für ihre Rechte einstehen. Und das ist eben ganz, also finde ich persönlich, ein ganz großes Problem und ist auch schwierig irgendwie so.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es mit Extroversion oder Introversion zu tun hat, sondern einfach zu wissen, wie man selber ist und wo die Grenze ist und sich trauen zu sagen oder auch nur dezent zurückziehen, wenn man merkt, das passt nicht mehr.
Vielen Dank erstmal für Ihre ausführlichen Antworten. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich habe nämlich nur noch eine allerletzte Frage, bei der ich selbst nicht so richtig weiß, wie ich persönlich dazu stehe. Und zwar, seit 2015 sind ja Chancengleichheitsbeauftragte ab einer EinwohnerInnenzahl von 50.000 Personen in Ämtern Pflicht. Genau, sind Sie denn der Meinung, Ihre Position als Chancengleichheitsbeauftragte könnte auch von einem Mann besetzt werden? Oder ist es ein eher Frauen, also sollte da eher eine Frau sitzen in dieser Position?
Also ich glaube, also dieses Ausschließliche, also da gibt es zweierlei. Also es gibt die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die ja in der Kommune wirken. Also hier in Tübingen gibt es eine Stelle bei der Stadt Tübingen, die Frau Köberlein, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Tübingen ist. Und dann gibt es die Beauftragten für Chancengleichheit innerhalb von Landesbehörden, die nur für das Wirken nach innen, für die dort Beschäftigten zuständig sind. Das so zum einen. Ich finde ja auch schon, also bei mir, bei meinem Amt, ich finde es ja schon ungerecht, dass nur die Frauen mich wählen dürfen und nicht die Männer.
Das
ja,
ist tatsächlich der Fall.
Das ist tatsächlich der Fall.
Das wussten wir nicht.
Es ist natürlich, wenn es um Fragestellungen geht, wo benachteiligt ist, ist es vielleicht leichter, wenn man Situationen erlebt hat, die blöd waren, um dann anderen zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind. Aber ich glaube nicht, dass es am Geschlecht liegt.
Okay, also
wer
könnte
das
auch
machen
ein Mann
kann.
Die Position
und,
besetzen.
In unseren Strukturen ist das auch theoretisch möglich, aber dann muss erst sich keine Frau bereit erklären, es machen zu wollen.
Ja, okay, also ja. Es haben die dann quasi Vorrang
ja.
Erstmal in diese Position.
Ich merke, es gibt da offene Menschen und es gibt da verschlossene Menschen in Bezug auf Chancengleichheit, ja. In Bezug auf Gender-Themen und so weiter.
Ja, ich denke halt für Frauen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sich da reinzufühlen. Also ich habe selber versucht, mir zu der Frage irgendwie eine Meinung zu bilden. Und dann dachte ich, vielleicht ist es einfach, wenn es gerade um diese Chancengleichheit geht, die ja offensichtlich ungleich ist aktuell, dass eben Frauen noch nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, dachte ich, vielleicht ist es dann schon sinnvoll, wenn es eine Frau macht, weil sie sich vielleicht auch selbst da ein bisschen besser reinfühlen kann in die Problematik und sich da ja, damit identifizieren kann.
Tandem finde ich klasse.
Das war Sabine Mecke, Chancengleichheitsbeauftragte am Regierungspräsidium Tübingen. Ich fand ihre Ansichten wirklich interessant, aber jetzt müssen wir das Ganze wieder auf Social Media zurückbeziehen.
Wenn ich mir das überlege, da fallen mir direkt mehrere Werbungen ein, gerade besonders von Baumärkten, bei denen Frauen so in klassische Männerrollen dargestellt werden. Also so mit dicker Bohrmaschine in der Hand, aber dann nur so leicht bekleidet. Und das macht mich immer super sauer, weil das ist einfach nicht feministisch. Also ich finde, das hat nichts mit Feminismus zu tun, wird aber trotzdem so dargestellt. Und da, finde ich, herrscht so ein verzerrtes Bild von Weiblichkeit und es festigt einfach so diese ganz alten Rollenbilder, in denen alles andere, also das ist wirklich alles andere als Empowerment von Frauen.
Ich sehe auch gerade dauernd so eine Werbung auf YouTube, ich glaube das von E.ON, dem Energiekonzern, die werben mit dem Hashtag Energy, also Energie und dann mit She, also sie. Und da wird eben auf diese tolle Work-Life-Balance von Frauen bezogen. Also zum Beispiel wird eine Frau gezeigt in einer Führungsposition bei E.ON und als erstes Merkmal über sie schreiben sie, wie toll ihre Hashtag Work-Life-Balance funktioniert. Und dann werden so Merkmale über sie aufgelistet und als allererstes steht halt erstmal, ja, Mama. Und dann kommen erst ihre Errungenschaften im Unternehmen, in welcher Position sie ist und so weiter. Bei Männern würdest du nie an erster Stelle Papa sehen oder sagen, oh, wie toll er seine Kinder und sein Arbeitsleben unter einem Dach kriegt. Klar ist es gut, weil die Kampagne ist erstmal wirbt für Frauen im MINT-Bereich und die brauchen wir ja auch. Aber bei solchen schmalzigen Hashtags werde ich irgendwie immer ganz schön wütend und denke mir, das bewirkt vor allem in unserer Generation gerade das Gegenteil als das, was es bewirken soll. Es erinnert mich mit diesem Ski, erinnert mich auch immer ein bisschen an She's Mercedes. Das gefällt mir aber deutlich besser von der Kampagne her.
Ja, zu She's Mercedes habe ich gleich auch noch was, aber ich finde, das erinnert mich immer auch total an dieses Problem, wenn Frauen in Vorstellungsgesprächen, wie Frau Mecke auch vorhin schon mal angesprochen hatte, in Vorstellungsgesprächen über ihre Work-Life-Balance und über ihre Privatsachen gefragt werden und ob sie noch Kinder haben möchten und so weiter. Und das bringt mich auch zu Weißglut. Aber jetzt zu She's Mercedes. Auf dieser Website werden ja so Erfolgsgeschichten von Frauen geteilt. Und es ist eben nicht immer direkt darauf bezogen, ja, und sie hat es geschafft, obwohl sie eine Frau ist. Sondern es wird eben mehr auf diese Individualität der Menschen eingegangen. Und ich finde es auch richtig gut, dass die Website auch so ein bisschen eine Plattform bietet, auf der Frauen miteinander in Kontakt treten können, Ideen austauschen können und Erfahrungen teilen und auch voneinander lernen können.
Ich habe auch was voll Krasses gelesen bei meiner Recherche bei LXX. Übrigens eine richtig coole Webseite, wo man alles Mögliche zu Themen wie Finanzen, Karriere und Nachhaltigkeit nachlesen kann. Und zwar, dass Frauen global gesehen 23% weniger verdienen als Männer. Das erklärt sich erstmal natürlich auch durch verschiedene Berufswahlen. Also es gibt mehr männerlastige Berufe, die eben generell besser bezahlt sind wie IngenieurInnen und frauenlastigere Berufe wie zum Beispiel ErzieherInnen, die generell eher schlechter bezahlt sind. Aber 45% dieser Unterschiede lassen sich nicht erklären und sind deshalb schlichtweg durch Diskriminierung zu begründen.
Puh, ich finde 45% ist echt eine heftige Zahl. Da sieht man halt mal wieder, wie krasses Problem eigentlich mit der Gender Pay Gap wirklich ist. Ich habe auch noch einen anderen super spannenden Artikel bei Alex gefunden, oder LXX, und den werden wir auch nochmal unten in der Folgenbeschreibung verlinken auf jeden Fall. Der heißt Frauen schieben Doppelschichten und dort geht es ein bisschen um diesen Spagat und die Identitätskonflikte von Frauen in Führungspositionen. Also ich fand den wirklich mega und ich kann ihn euch nur ans Herz legen und ja, wir haben jetzt leider nicht die Zeit hier den völlig breit zu treten, aber falls es euch interessiert, lest ihn euch auf jeden Fall durch.
Ich finde allgemein, dass man online so viele super interessante und coole Artikel und Websites findet, die uns Frauen auch dabei helfen können, uns zu informieren und Hilfe zu suchen, mit den Problemen, die uns im Arbeitsalltag oder im Arbeitsumfeld begegnen können, umzugehen. Was mir aber tatsächlich immer fehlt und meiner Meinung nach auch echt schwer zu finden ist, sind, wie sich viele Unternehmen, also besonders mittelständische Unternehmen, dazu positionieren. Ganz, ganz unten auf deren Websites findet man dann einen kleinen Abschnitt zur Gleichstellung. Aber wenn man nur, wenn man ganz, ganz, ganz genau danach sucht, auf deren Social Media ist das Thema dann aber leider häufig unterrepräsentiert. wenn, dann nur in dieser unechten Art und Weise, die wir vorhin auch schon mit dem Feminism-Washing angesprochen haben.
Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen in der Recherche, dass es wirklich schwer ist, auf Social Media Inhalte von großen Unternehmen zu finden, wo sie sich zu dem Thema positionieren. Und viele Firmen wollen sich vielleicht auch gar nicht zu dem Thema äußern, gerade möglicherweise auch aus Angst vor Gegenwind. Also ich fände es super schön, wenn sich das vielleicht in den nächsten Jahren mal ändert.
Ja, absolut. Also das wäre wirklich ein paar kleine Schritte in die richtige Richtung, wäre da schon mal ein Anfang.
Ja.
Ich habe aber jetzt noch eine Frage an euch HörerInnen. Habt ihr denn auch schon Erfahrungen im Beruf gemacht, die mit der Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen zu tun haben? Dann schreibt uns doch super gerne unter unserer Mail feminismus.süßsauer@gmail.com das Ganze mit UE und 3S. Wir sind sehr gespannt auf eure Nachrichten.
Das war's für heute auch schon wieder von unserer Seite. Wir sind Lea und Emilia von Feminismus Süßsauer und hoffen, ihr seid nächste Folge wieder mit dabei. Wir freuen uns mega drauf. Bis dann und danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der zweite Teil der heutigen Podcast-Folge von Feminismus Süßsauer zum Thema Chancengleichheit bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Auch wenn der Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt deutlich gestiegen ist, gibt es trotzdem noch einiges in Sachen Chancengleichheit zu tun. Es bestehen immer noch große Unterschiede, wie zum Beispiel der Gender Pay Gap. Doch das ist nicht die einzige Baustelle. Denn häufig sind Frauen immer noch in Führungspositionen unterrepräsentiert. Laut dem Statistischen Bundesamt hätten Männer im Jahre 2019 20% mehr verdient als Frauen. Außerdem gäbe es erhebliche Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Somit betrug der durchschnittliche Gender Pay Gap im Jahr 2019 21% in Westdeutschland und 7% in Ostdeutschland. Dies könne man auf die volkswirtschaftliche Philosophie von Baden-Württemberg, Bayern und Hessen zurückführen. Aufgrund der historischen Entwicklung und ostdeutschen Geschlechterrollen falle die Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie die Lohnunterschiede anders aus. Doch wieso existiert ein so großer Gender Pay Gap? Die Bundeszentrale für politische Bildung vermutet, dass sich die Berufswahl und die Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen branchenspezifisch orientiere. Die EU-Kommission habe herausgefunden, dass Berufsfelder, die überdurchschnittlich von Frauen ausgeübt werden, unterdurchschnittlich bezahlt werden würden. Frauen seien in Niedriglohnberufen wie Reinigung, Verkauf und Gesundheit stark vertreten, während Männer häufiger in Führungspositionen arbeiten würden. Berufswahl werde durch geschlechtsspezifische Stereotypen beeinflusst. Frauen würden daher oft Berufe wählen, die besser mit Familienplanung vereinbar scheinen. Vorurteile bezüglich Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Frauen seien immer noch weit verbreitet und würden verhindern, dass mehr Frauen Führungspositionen einnehmen. Dieses Phänomen wird die gläserne Decke genannt. Frauen würden außerdem mehr Gehaltsverluste durch Erwerbsunterbrechungen, besonders wegen Kinderbetreuung, erleiden. Das Arbeiten in Teilzeit beeinträchtige häufig die Karriere und das Einkommen. Außerdem würden Frauen in Partnerschaften immer noch mehr Care-Arbeit leisten. Zu Care-Arbeit zählt zum Beispiel die Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen. Traditionelle Rollenmuster ändern sich nur langsam, obwohl es neue Männer gibt, die sich mehr in Kinderbetreuung und Haushalt einbringen. Um unsere aktuelle Situation der Chancengleichheit zu hinterfragen, finde ich eine inklusive Herangehensweise besonders wichtig. Women of Color, Behinderte sowie queere Frauen und Menschen sind häufig mehrfach diskriminiert. Das bedeutet, sie werden nicht nur aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Zusätzlich spielen zum Beispiel noch Faktoren wie die ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung und Behinderung mit rein. Trotz des europäischen Arbeitsrechts und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wurden Women of Color häufiger unter Diskriminierung im Beruf leiden als weiße Frauen. Laut der Uni Potsdam würden verschiedene Studien über die Diskriminierung von Women of Color ähnliche Ergebnisse zeigen. Somit würden Frauen mit nicht-europäischen Namen häufiger Bewerbungsabsagen erhalten. Ähnlich gehe es Hijab-Trägerinnen. In Großbritannien sei die Arbeitslosigkeitenrate von pakistanischen, bangladeschischen und schwarzen Frauen seit den 1980er Jahren konstant höher als die von weißen Frauen. Möchten Sie bald Kinder, ist eine Frage, die den meisten Frauen aus Bewerbungsgesprächen bekannt ist. Eine weitere Studie aus Großbritannien zeige, dass pakistanischen Frauen dieser Frage in Bewerbungsgesprächen viermal so oft begegnen würden als weißen Frauen. Außerdem seien Frauen, die nicht in der EU geboren wurden, häufiger prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Ein besonders anschauliches Beispiel sind die Spitzengehälter des BBCs. Unter den SpitzenverdienerInnen des englischen Rundfunksenders seien immer noch vor allem weiße Männer vertreten. In die Top 10 schaffte es nur eine Frau. Genauso schockierend ist, dass sich unter den 24 Top-VerdienerInnen keine einzige Person of Color befand. Die Initiative Neue Qualität der Arbeit berichtet, dass Frauen mit Behinderung es ebenfalls schwerer auf dem Arbeitsmarkt als Männer mit Behinderung hätten. Somit würden Frauen mit Behinderung häufiger unter Gewalt und sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz leiden. Auch herrscht in der Öffentlichkeit eine stärkere Repräsentation von Männern mit Behinderung als von Frauen. Der Verein Weibernetz schätzt, dass jede dritte arbeitssuchende Frau mit Behinderung ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt als unmöglich empfinde. Häufiger als bei allen anderen Arbeitssuchenden würden Frauen mit Behinderung in geringfügigen Beschäftigungen arbeiten. Somit sei circa die Hälfte von Frauen mit Behinderung von Armut betroffen. Ebenso sind queere Personen häufig von Diskriminierung am Arbeitsplatz betroffen. Das Sozialministerium Baden-Württemberg befragte 2023 einige queere Personen. Es kam heraus, dass 75% der homosexuellen Befragten Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren würden oder erfahren hätten. Ähnlich gehe es auch bisexuellen Personen. Denn fast alle bisexuellen Befragten gaben an, unter Diskriminierung am Arbeitsplatz zu leiden oder gelitten zu haben. Im Vergleich seien Transpersonen noch häufiger von Diskriminierung und Gewalt betroffen. Transpersonen würden ebenso weniger verdienen, trotz gleicher Qualifikation. Außerdem hätten Transpersonen mehr Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Ein paar der häufigsten Diskriminierungsarten am Arbeitsplatz seien Getuschel und Gerüchte, Nichtförderung sowie Stellenverweigerung. All diese Beispiele zeigen, dass nicht nur das Geschlecht ein entscheidender Faktor für die Relevanz von Chancengleichheit ist. Meist findet zusätzlich ein Zusammenspiel von Geschlecht, Klasse und ethnischer Herkunft statt. Nun sind wir schon fast am Schluss angekommen und jetzt wird es noch einmal musikalisch. Viel Spaß beim Zuhören!
Got so close, but then you lost it. Should've listened to your friends about his girlfriend back in Boston. You sent him pictures and playlists and phone sex. He disappeared from the second that you said, let's get coffee, let's meet up. I'm so sick of all my love, and I
Can you play a song with a beat? Hit it like Rum Papa Bomb. Get it hot like Papa John. Make a go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like Rum Papa Bomb. Get it hot like Papa John. Make a go on and on. It's a feminine phenomenon.
So let's say it's working out. You pretend to love his mother, lying to your friends about a goddamn good lover. Stuck in the suburbs, you're folding his laundry. You got what you wanted, so stop feeling sorry. Crying at the nail salon. I'm so sick of all my love, and I don't understand. Why can't any man
hit it like, get it hot, make a John. Make a go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like Rum Papa Bomb. Get it hot like Papa John. Make a go on and on.
Did you hear me? Play the
Nun sind wir schon wieder am Ende von einer Sendung von Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, angekommen. In ihrer vierten Folge des Podcasts Feminismus süß-sauer von Emilia Zeiser und Lea Binder haben sie die Chancengleichheit am Arbeitsplatz besprochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Radio Mikro Europa. An den Reglern saß Livi Schuffert, Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Satin Schecker. Tschüss und bis bald. Thank you.